Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, wie wir hier so schön sehen können. Das ist ja schön, aber wofür brennt denn eigentlich das Lichtchen? Für Gemütlichkeit, Heimlichkeit, Schläfrigkeit, was so zur Adventzeit gehört vielleicht? Oder dass unser Licht brennt, dass wir wach sind? Nun, was heißt denn eigentlich Advent? Advent heißt ja Ankunft. Das heißt, wir warten auf die Ankunft. Das heißt also, es geht eigentlich mehr um Wachsamkeit statt um Gemütlichkeit. Erwarten statt Gedenken. Nun, wo liegt euer Schwerpunkt? Viele sagen vielleicht so, wenn dann die Adventszeit näher rückt oder dann da ist, Mensch, ich bin noch gar nicht so richtig in Adventsstimmung, in Weihnachtsstimmung. Nun, wenn damit dann die übergroße Gemütlichkeit und Heimlichkeit gemeint ist, dann ist das gar nicht so schlimm. Denn nach der Bibel bedeutet Adventsstimmung wachsam sein. Also ich persönlich, ich liebe Weihnachten und die Adventszeit und alles, was dazugehört und auch die Gemütlichkeit. Aber die Adventszeit ist in erster Linie eben eine Zeit nicht des Gedenkens, sondern des Erwartens. Und noch mehr. Die Adventszeit ist eigentlich ein Symbol für die ganze Zeit, in der wir leben. Egal ob Sommer, Herbst und Winter, egal ob Ostern, Himmelfahrt oder Pfingsten. Christus hat versprochen, wiederzukommen mit Macht und in Herrlichkeit. Und darauf warten wir und dafür sollen wir bereit sein. Aber Gedenken an das erste Kommen von Jesus Christus und Erwarten auf das zweite Kommen von Jesus Christus, das widerspricht sich nicht. Es gehört eigentlich zusammen. Und so kommen wir dann wieder zurück zum Gedenken. Man könnte sagen zum gemütlichen Teil. Weil uns das Gedenken zum Erwarten führt. So funktioniert Gottes Wort. Ja, wenn man mal die Bibel liest, dann merkt man, da stehen ganz viele Geschichten drin, Berichte über Dinge, die vor langer, langer Zeit geschehen sind. Und wenn wir diese Geschehnisse lesen, wenn wir darüber erfahren, dann ist es eben nicht nur so, dass wir uns daran mal erinnern, sondern Gott lehrt uns durch die Dinge, die wichtig sind für unser Leben heute und für unsere Zukunft. Die Bibel ist also kein Märchenbuch. Die Bibel ist nicht mal ein Buch, das uns in weihnachtliche Stimmung bringt, sondern Gott will durch dieses Buch in unserem Leben wirken. Er will uns dadurch verändern. Er will, dass wir seinen Willen erkennen. Heute zum ersten Advent wollen wir der ersten Adventszeit gedenken. Also, es geht um die Zeit kurz vor der ersten Ankunft von Jesus Christus, kurz vor seiner Geburt. Und wenn man Advent in der Bibel sucht, dann muss man eigentlich zum Evangelisten Lukas gehen. Neben Lukas hat zwar noch Matthäus ein bisschen was über die Geburt von Jesus und kleiner Bericht davor berichtet, aber so richtig intensiv die ganze Adventzeit, die findet man bei Lukas. Und der Predigttext und auch das Thema der Predigt ist die Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Und wir wollen uns die Frage stellen, welche Bedeutung, welche Auswirkung hat denn eigentlich dieser Bericht für uns? So, ich werde jetzt mal den Predigttext lesen. Also, Lukas Kapitel 1, 5 bis 25. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn, und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihm reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die erste Predigt, die ich gehalten habe zum Lukas-Evangelium. Das waren die ersten 4 Verse vor diesem Bericht, der Prolog des Lukas-Evangeliums. Und dort haben wir festgestellt, was Lukas möchte. Er möchte uns einen sehr genauen, einen sehr detaillierten und der Wahrheit entsprechenden Bericht geben. Und das möchte er, weil er uns Gewissheit geben möchte. Gewissheit über die Dinge des Evangeliums, des Glaubens. Und jetzt merken wir, dass Lukas tatsächlich seinen Bericht sehr detailliert, sehr genau, ganz am Anfang beginnt. Ja, nicht nur, dass er mit der Geburt von Jesus anfängt, nicht nur mit der Ankündigung der Geburt. Nein, er geht bis zu Johannes, nein, noch weiter bis zur Ankündigung der Geburt des Johannes. Aber wenn wir uns unsere Bibel so ansehen, ja, wissen wir ja, dass bevor die Evangelien losgehen, eigentlich noch ein riesiges Stück davor steht. Ja, etwa so. Also, die Bibel fängt da gar nicht mit dem Evangelium an. Und klar, wir haben ja schon festgestellt, es geht auch nicht um Anfang, sondern es geht um Ankunft. Und zwar geht es um Ankunft im Neuen Testament von dem, was hier im Alten Testament verheißen wurde. Was uns prophezeit wurde. Das Alte Testament endet mit dem Propheten Malachi. Das ist das letzte Buch im Alten Testament. Und bevor wir jetzt so richtig bei Lukas einsteigen, müssen wir gucken, ja, wie hat denn eigentlich jetzt genau das Alte Testament aufgehört? Malachi ist der letzte Schriftprophet. Und er hat ein kleines Buch geschrieben über die Prophezeiung, die er von Gott bekommen hat. Und am Ende dieses Buches verheißt er dann, dass Gott selbst kommen wird. Zum Gericht und zum Heil. Er sagt, Gott selbst wird kommen und Rettung bringen. Und wenn Gott kommen wird, wenn Gott selbst kommen wird, das wird die Welt verändern. Das wird weltverändernd sein. Das steht in Malachi Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Also Gott will kommen und wir wissen, dass Gott in Jesus kam. Aber bevor er kommt, also bevor Jesus kommt, wird er einen Boten senden, einen Vorläufer. Und das alles soll im Tempel beginnen. Das sind die letzten Worte im Malachi, oder das sind noch nicht die ganz letzten, aber die allerletzten Worte im Malachi nehmen dann nochmal Bezug darauf. Das ist interessant, genau so, mit diesen Worten endet die Bibel. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Also wir sehen, wenn wir diese Verse lesen, Lukas knüpft bei diesen letzten Worten des Alten Testaments direkt an. Er berichtet uns in seinem Evangelium, wie Gott diese Geschichte weiterführt. Aber nicht mit weiteren Prophetien und Verheißungen, wie es eben bislang der Fall war, bei allen Propheten davor, sondern jetzt mit Erfüllungen. Das heißt, was sehen wir, was lernen wir daraus? Auch wenn es lange dauert, Gott erfüllt seine weltverändernden Verheißungen. Das ist der erste Punkt meiner Predigt. Gott erfüllt seine weltverändernden Verheißungen. Lukas berichtet uns davon, wie sich genau diese letzten Verse erfüllen. Wie dieser besondere Prophet, dieser Vorläufer des Herrn nun endlich kommt. Und wie ging das genau vonstatten? Wir haben gelesen, Lukas 1, Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Das heißt, Gott gedenkt. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Und das heißt, mein Gott hat geschworen. Also Lukas gibt uns erstmal das Setting. Er gibt uns die Situation wieder. Welche Zeit, welche Leute. Zur Zeit des Herodes. Okay, wer war eigentlich Herodes? Wir kennen ihn ja, Herodes, der Große. Und er war ein sehr schlauer, ein sehr brillanter Mann, aber auch ein sehr, sehr böser Mensch. Herodes hatte krankhafte Angst um seine Macht. Und er hatte so krankhafte Angst darum, dass er sehr viele Menschen aus seinem Umkreis einfach umbrachte, weil er Angst hatte, dass sie vielleicht ihn an die Macht, seine Macht nehmen könnten. Er ging sogar so weit, dass er zwei seiner eigenen Söhne tötete. Der Herodes ging noch weiter, hat sogar seine eigene Frau getötet. Er war verrückt. Aber er war auch brillant. Er war sehr unternehmerisch. Er hat sehr viel geschaffen. Das meiste, was wir heute in Jerusalem, wer dort mal hingeht, was man dort an Ruinen aus der alten Zeit noch sehen kann und auch in anderen Städten in Judäa, das sind alles noch Bauwerke, die Herodes erbaut hat. Ja, das letzte Stück, was noch übrig geblieben ist vom Tempel, das hat Herodes gebaut. Also Herodes ist nicht irgendein König, er ist ein König, der das ganze Reich in Schrecken hält, um es unter seiner Kontrolle zu halten, in seiner Macht zu halten und um seine Macht zu zeigen. Aber auch Herodes ist nicht der Oberboss, sondern er wurde von Rom in diese Stellung gesetzt. Ja? Er ist durch Roms Gnaden König in Israel. Und das bringt uns jetzt zu dem jüdischen Volk. Nämlich, das jüdische Volk zu dieser Zeit war kein freies Volk mit seinem König an der Spitze, sondern das jüdische Volk war unter der Herrschaft Roms. Und nicht nur das, sondern Rom setzte auch noch einen König über sie, der nicht nur grausam war, der sie nicht nur auspresste, um seine Bauvorhaben zu finanzieren, sondern der auch noch von den Edomitern abstammte. Also Herodes war kein Israelit, sondern er war ein Edomiter. Und Edom und Israel, das bedeutet eigentlich jahrhundertelange Feindschaft und Krieg. Das war der große Gegner der Juden. Und angesichts dieser Lage ist es ja logisch, dass viele Juden sich zu Gott wendeten und um Errettung flehten. Ja, dass sie auf diese Errettung sehnsüchtig warteten, die Gott ihnen selbst verheißen hat. Zum Beispiel im Propheten Malachi. Aber das Problem war zu dieser Zeit, dass seit über 400 Jahren Gott sich nicht mehr gerührt hat. Funkstille. Keine Offenbarung, kein Wunder, nicht mal ein Prophet. Die Frage ist doch, kann man da noch auf Gott vertrauen? Lohnt sich es überhaupt noch, darauf zu warten, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Aber es gab immer noch Menschen, die darauf vertrauten und die auf sein Eingreifen hofften. Und zu ihnen gehörten auch Zacharias und Elisabeth. Ein frommes Priester-Ehepaar, welches Lukas uns hier vorstellt. Ja, Vers 6, sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und jetzt wird es interessant. Das klingt schon mal sehr gut. Sie sind untadelig, sie sind nicht sündfrei, aber sie leben nach den Geboten. Aber jetzt kommt's. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Wenn man das genau übersetzt, heißt es also eigentlich, sie waren fortgeschrittenen Alters. Das heißt also noch nicht, dass sie jetzt über 90 waren, aber sie waren älter. Nun, sie verehrten Gott, den Gott des Alten Testaments. Sie hielten am Alten Testament fest, aber noch mehr, und das ist das Interessante, Die Beschreibung über sie erinnert uns schon an sich ans Alte Testament. Und wie meine ich das? Eigentlich müssen, wenn man diese Verse hört, bei jedem Bibelleser, bei jedem vielleicht auch alttestamentlichen Bibelleser, die Ohren klingeln. Ja? Wir haben ein älteres Ehepaar, tadelloses Leben vor Gott, treu zu Gott, Abstammung von Aarons Linie, Frau ist unfruchtbar und beide sind fortgeschrittenen Alters. Ja? Das ganze Alte Testament ist voll von solchen Dingen, von ähnlichen Konstellationen. Wir haben Abraham und Sarah, beide fortgeschrittenen Alters, Sarah unfruchtbar. Wir haben Personen wie Noah, die, wo ausdrücklich gesagt wird, sie lebt untadelig vor Gott. Ja, und unfruchtbare Frauen, da gibt es eine ganze Reihe, Rebekka, Rahel, Hannah. Also schon diese Beschreibung von Zacharias und Elisabeth, die lässt uns ahnen, irgendwas wird jetzt hier passieren. Gut, wie geht's weiter? Vers 8. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe. Also, hier müssen wir ein paar Hintergründe wissen, um das richtig gut zu verstehen. Und es ist auch interessant, Zacharias ist ein Priester, er muss die Tempelordnung versehen, auch das sind alles Dinge aus dem Alten Testament, ständiger Bezug aufs Alte Testament hier in dieser Geschichte. Gut, er muss seine Ordnung tun, weil seine Abteilung, sein Dienst tun, weil seine Abteilung an der Reihe ist. Es gab 24 Abteilungen. Diese Abteilungen, die wurden zusammengesetzt aus verschiedenen Priesterfamilien. Und wenn man diese ganzen Abteilungen mal zusammenrechnet, das waren so ungefähr 18.000 Priester. Also, es war nichts Besonderes, ein Priester zu sein. Ja, er war Priester, hier war Priester, wenn man in Jerusalem, überall waren da Priester. Es gab viele von ihnen. Und Zacharias, der lebte nicht direkt in Jerusalem, er lebte irgendwo im Bergland. Er ist eigentlich ein unbedeutender Priester. Wir erfahren hier nur seinen Namen. Und eben, dass er Dienst hat. Er ist ein ganz gewöhnlicher Mann. Nun, jede Abteilung musste zweimal im Jahr eine Woche lang Dienst tun. Dann war das ganze Jahr ausgefüllt. Und dieser Dienst war an sich auch jetzt nicht so spektakulär. Natürlich war es was Besonderes. Man hatte Dienst im Tempel. Aber so richtig war an diesem Dienst nur eine Sache wirklich was ganz Besonderes. Man könnte sagen, der Höhepunkt. Nämlich das Räucheropfer. Und wer das Räucheropfer bringen durfte, oder diese Person, die wurde durch das Los bestimmt. Das war also nicht so, dass das auch irgendwie eingeteilt wurde. Nein, das wurde durch das Los bestimmt, also durch Gott selbst. Und dieses Räucheropfer darbringen, das konnte man bezeichnen als den Höhepunkt in einer priesterlichen Karriere. Weil jeder Priester nur einmal in seinem Leben dieses Opfer darbringen durfte. Wenn er dann einmal durch das Los bestimmt wurde, war es das. Das ist der Höhepunkt. Nun, Zacharias war, man könnte so sagen, ein kleines Licht, ein unbekannter Priester aus einem unbekannten Ort und er war alt. Nun, man könnte sich fragen, gut, wie alt war er denn? Also das Dienstalter der Leviten wurde die tun Dienst zwischen 20 Jahre und 50 Jahre. Und wenn sie dann über 50 Jahre alt sind, dann könnte man sagen, gut, dann sind sie eben alt. Also vielleicht war Zacharias in den 60ern, vielleicht sogar schon in den 70ern. Nun, wisst ihr, was das dann heißt? Das heißt, dass Zacharias jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, ja Jahrzehnte nach Jerusalem gekommen ist, um seinen Dienst zu tun. Und jedes Mal, wenn es um dieses wichtige Opfer ging, jedes Mal, wenn darum gelost wurde, wer das Räucheropfer darbringen darf, jedes Mal war es irgendein anderer aus der Abteilung von Zacharias und nicht er. Aber wir lesen, was nun geschah. Es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn, jetzt Vers 9, dem Brauch der dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Also Zacharias wurde erwählt. Nach all den Jahren des treuen Dienstes scheint Gott sich ihm endlich zuzuwenden. Und die Treue von Zacharias, die muss ja wirklich doppelt gewertet werden. Denn dadurch, dass Zacharias keine Kinder hatte, ist es wirklich ganz besonders zu schätzen, dass er treu geblieben ist. Ja, wenn die Frau kein Kind zur Welt bringen kann, ist es damals ein guter Kunst gewesen zu sagen, na gut, dann muss ich mir eine andere suchen. Zacharias hätte auch sagen können, Gott schenkt mir keine Kinder, ich vertraue diesem Gott nicht mehr. Aber er ist treu geblieben. Und jetzt darf Zacharias dieses Räucheropfer bringen. Nun, wofür steht eigentlich das Räucheropfer? Es war etwas Besonderes, aber warum? Das Räucheropfer sollte täglich zweimal dargebracht werden. Einmal am Morgen, einmal am Abend. Und es war das Zeichen der Treue zu Gott. Und speziell ging es um die tägliche, oder man könnte besser sagen, um die kontinuierliche Fürsprache bei Gott für das Volk. Dieses Räucheropfer war das Symbol für das Gebet. Ja, wir haben gehört von Herodes und den Römern, das Volk war in Not, in Bedrängung, es wurde unterdrückt. Und hier wurde Gott um Hilfe für sein Volk gebeten. Nicht irgendwo, sondern hier im Tempel, im Heiligen. Denn das Opfer führte den Priester in das Heilige selbst. Wir wissen ja, im Tempel gibt es das Heilige und dann kommt das Allerheilige und da kommen dann die ganzen Vorhöfe darum. Also der Priester musste in das Heilige gehen, also in die unmittelbare Nähe Gottes. Und der Altar, müssen wir uns jetzt vorstellen, der kam in das Heilige, das war ein großer Raum, sehr hoch. Rechts stand der Tisch mit den Schaubroten, links stand der siebenarmige Leuchter und dann kam vorne der große Vorhang, der die Trennung war zum Allerheiligen und direkt vor dem Vorhang in der Mitte stand eigentlich ziemlich kleiner Altar oder und das war dieser Räucheraltar. Also bis dahin, bis an die Nähe, unmittelbare Nähe Gottes musste der Priester gehen. Und dort hat er Fürsprache für das Volk gehalten. Und was musste Zacharias nun genau machen? Er hat im Prinzip Kohle von dem Altar genommen, Glühkohle auf diesen Räucheraltar gelegt, oder das hat ein anderer Priester vielleicht getan. Und dann kam Zacharias rein, nahm aus einer speziellen Büchse das Räucherwerk, das war auch ein ganz spezielles Räucherwerk, was nur da verwendet werden durfte, legte es auf die Glühkohle, betete ein Gebet und ging wieder raus. Und wenn er draußen war, hat er das Volk, was auch betete, gesegnet. Darum steht da Vers 10, und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Die standen draußen und haben gewartet, dass dann der Priester wiederkommt und sie segnet. Also, Zacharias geht rein, nimmt das Räucherwerk aus der Büchse, spricht sein Gebet. Und vielleicht können wir uns auch fragen, ja, was hat Zacharias da gebetet? Nun, sicherlich hat er um die Erlösung für sein Volk gebetet, für Israel. Aber wahrscheinlich hat er auch noch immer Gott gebetet für ein Kind. Ja, vielleicht hat er gedacht an Abraham, an Sarah und hat gesagt, lieber Gott, du kannst uns einen Sohn schenken, wie du es schon einmal getan hast bei Abraham und Sarah. Es ist der Höhepunkt im Dienstleben des Priesters. Aber mit dem, was jetzt kommt, hat Zacharias dann wohl doch nicht gerechnet. Vers 11, da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars, also zwischen dem Leuchter und dem Altar. Und Zacharias sah ihn, erschrak, als Zacharias ihn sah, erschrak er. Er wurde verwirrt, kann man sagen, und es kam Furcht über ihn. Gut, wir haben bei der Predigt über Petrus, als er diesen wunderbaren Fischfang hatte, schon gemerkt, das ist eigentlich die Standardreaktion, dass Menschen, wenn sie göttliche Erscheinungen sehen, dass sie erschrecken, dass sie Angst bekommen. Und auch Zacharias, obwohl er Priester ist, obwohl er da im heiligen Dienst tut, erschrickt und hat Angst bei der Begegnung mit diesen göttlichen Boten. Da steht Vers 13, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Zacharias hat gebetet, Gott hat das Gebet erhört und jetzt schickt er ihm die Antwort. Eigentlich ganz einfach. Und diese Antwort, kann man sagen, umfasst eigentlich alle Gebetsanliegen des Zacharias. Ja? Ein Kind, aber auch Befreiung. Ja? Errettung von Israel. Und da sagt dann der Prophet weiter, der Engel weiter zu ihm, Vers 14, und du wirst Freude und Wonne haben. Ja, Zacharias und Elisabeth, die werden sich freuen. Gott hat sich endlich doch über sie erbarmt. Er will ihnen einen Sohn schenken. Aber nicht nur darüber werden sie sich erfreuen, dass sie einen Sohn bekommen, sondern sie werden sich auch darüber freuen, was der Sohn mal tun wird, über das Amt ihres Sohnes. Und dieses Amt, das wird noch viele, viele Menschen mehr betreffen. Und darum werden sich nicht nur die Eltern freuen, sondern eben viele Menschen, das steht dann. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Nun, die Frage ist, warum werden sie sich so freuen? Warum wird die Geburt von Johannes nicht bloß die Eltern in Freude versetzen, sondern auch viele mehr? Und die Antwort kommt in Vers 15, oder geht dort los. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weinstarkes Getränk wird er nicht trinken. Und er wird schon im Mutterleib, von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Der wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Zu bekehren die Herzen der Väter zu ihren Kindern und die Ungehorsam zu der Klugheit, kann man auch übersetzen mit Einsicht, der Gerechten zuzurichten, dem Herrn ein Volk, das wohlbereitet ist. Also hier wird ziemlich gedrängt über Johannes gesagt. Das erste ist, dass er groß sein wird. Ja, Herodes ist uns bekannt als der Große. Gott sagt, nein, Johannes wird groß sein. Und zwar sogar vor Gott. Und wieder die Frage, ja, warum wird er denn so groß sein? Und das wird im Weiteren deutlich. Denn das Zweite ist, dass er sagt, er wird kein Wein oder starkes Getränk trinken. Das bedeutet, dass Johannes ein Gottgeweihter ist. Er ist kein Nazirer, so im alttestamentlichen Sinn. Die durften sich auch die Haare nicht scheren. Aber Gott macht deutlich, er ist bestimmt, er ist ausgesondert für den Dienst. So ähnlich wie vielleicht Simson oder Samuel. Und dann geht's weiter, das Dritte. Er wird von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und das ist ein Zeichen, was ihn wirklich groß macht, was ihn über die anderen Propheten erhebt. Und später werden wir dann erfahren, wie das Kind im Mutterleib springt, als die Maria, die Elisabeth besuchen kommt und sozusagen die schwangere Maria mit Jesus kommt. Und dann merken wir, ja, Johannes hat tatsächlich den Heiligen Geist. Und ich möchte hier einen ganz kleinen Exkurs einführen und einfach, weil das so eine wunderbare Bibelstelle ist. Es ist wirklich nicht das Hauptthema dieses Berichtes, aber ist es nicht einfach tröstend zu wissen, dass Gott eben nicht von einer menschlichen Entscheidung abhängig ist, um einen Menschen zu retten? Es ist ja schon sehr schlimm, wenn eine Mutter ihr Kind verliert während der Schwangerschaft. Eine Frühgeburt oder irgendetwas, eine Krankheit. Aber wenn wir daran denken, wie viele Kinder jährlich abgetrieben werden, unzählige Kinder, muss man so sagen, werden von ihren Eltern jedes Jahr getötet, während sie noch im Bauch ihrer Mutter sind. Und es ist wirklich grausam, und das Grausamere ist, dass die Regierung das und die Gesellschaft auch das eigentlich legalisiert und fast als ganz normale Möglichkeit wertet. Und es gibt ja nun viele Christen, die daran glauben, dass ein Mensch erst irgendwie wachsen muss, reifen muss, bis er fähig ist, sich ganz bewusst für Gott zu entscheiden. Und dann gerettet wird. Ja, Theologen nennen das dann Arminianismus. Aber wie gut ist es doch hier zu hören von Gott, dass es eben nicht so ist. Dass Gott nicht darauf angewiesen ist, dass sich ein Mensch für ihn bewusst entscheidet. Sondern dass Gott sich für den Menschen entscheidet. Dass er schon ein Kind, bevor es geboren wird, erwählt und ihm den Heiligen Geist geben kann. Ja, dass er dieses Kind, auch wenn es die Eltern verwerfen, wenn es die Eltern töten, dass er es auffangen und retten kann. Zurück jetzt zur Verheißung über Johannes. Er wird schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Warum? Weil Gott es so entschieden hat. Und dann wird gesagt, er wird groß sein, er wird keinen Wein trinken, er wird diesen Geist schon haben. Und dann geht es weiter, Vers 16, und er wird vom Volk viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Also die vierte Sache ist, dass der Engel in Zacharias sagt, dein Sohn wird ein Prophet sein. Ja, 400 Jahre lang war Ruhe, dein Sohn wird ein Prophet sein. Aber nicht nur irgendein Prophet, sondern dein Prophet wird der Prophet sein, der verheißen ist, dessen Prophetie oder dessen Verheißung schon im Propheten Malachi steht. Ja? Er ist dieser Vorbote, von dem wir gelesen haben in Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Er ist hier dieser zweite Elia, Vers 23, da Malachi Kapitel 3. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Der Engel benutzt hier genau diese Worte. Er soll im Geist und in der Kraft Elias wirken. Elia, müssen wir wissen, das war auch nicht irgendein Prophet. Elia war eigentlich so der erste Prophet, der dieses Prophetentum eigentlich eröffnet hat. Es werden schon vorher Personen als Propheten benannt, aber dieses Prophetentum, wie wir es so kennen aus dem Alten Testament, das ging mit Elia los. Und Johannes ist, wenn wir so wollen, der letzte Prophet des Alten Testaments. Er ist der letzte Staffelläufer vor dem Messias. Wofür stand Elia? Er war also der erste Prophet und er war von Gott eingesetzt, um das Volk zur Buße zu bringen. Fast das ganze Volk zu seiner Zeit betete den Baal an. Und ihr kennt sicherlich alle die Geschichte vom Gottesurteil auf dem Berg Karmel, wo Elia ganz brutal gegen diese Götzenpriester vorgeht. Warum? Um das Volk zur Besinnung, zur Einsicht zu bringen. Und Johannes soll durch seinen Dienst ebenfalls das Volk zur Einsicht bringen. Da steht die Ungehorsam zur Klugheit, zur Einsicht. Und dann dieses zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern. Nun, es geht um wirkliche, um wahre Buße, um Herzensbuße. Und wenn solche tiefen Brüche, wie zwischen Vätern und Söhnen, also innerfamiliäre Streitigkeiten überwunden werden, dann ist das ein Zeichen, dass wirkliche Buße geschehen ist. Wenn das Volk solche Buße tut, wenn es wirkliche Einsicht zeigt, dann ist es vorbereitet für das Kommen des Herrn. Und mit dem Kommen des Herrn kommt das Heil, kommt die Rettung. Und Johannes wird eben diese Zeit einläuten. Die Zeit, die Gott seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden verheißen hat. Auch wenn es lange dauert, Gott erfüllt seine Verheißungen, seine weltverändernden Verheißungen. Er steht zu seinem Wort. Dieser Bericht über die Geburtsankündigung des Johannes, das ist eine wichtige Versiegelung für diese Wahrheit. Und dieser Bericht hat eine ganz besondere Stellung. Und das habt ihr ja schon gemerkt. Er ist das Bindeglied zwischen Alten und Neuen Testament. Johannes wird der letzte Prophet des Alten Testaments sein. Aber gleichzeitig beginnt mit ihm, mit seinem Wirken, die Messiaszeit. Das Neue Testament ist also kein absoluter Neuanfang, sondern Gottes Geschichte geht weiter. Gottes Heilsgeschichte geht weiter. Alles, was nun kommt, baut auf dem Alten Testament auf, wurde durch das Alte Testament, im Alten Testament verheißen. Und damit wir das erkennen, steckt dieser ganze Bericht eben neben diesen eindeutigen Zitaten aus dem Alten Testament voller alttestamentlicher Parallelen. Und was können wir daraus lernen? Dass wir auf Gott vertrauen sollen, auf seine Verheißung. Auch wenn es Jahre oder Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte dauert. Es bedeutet nie, dass Gott etwas vergessen hat oder etwas irgendwie nicht sieht. Oder dass Gott sich vielleicht sogar anders überlegt hat. Gott erfüllt seine Verheißungen. Und dass Gott das so macht, hat eben nicht nur Auswirkungen auf die Weltgeschichte im großen Stil. Es bedeutet nicht nur, dass Gott die Welt irgendwie von oben regiert und lenkt zu seinem Ziel, sondern Gottes Handeln, sein Plan, sein Heilsplan hat auch immer persönliche Auswirkungen. Und das sehen wir im Leben von Zacharias und Elisabeth. Die Ankündigung der Geburt des Johannes, die zeigt uns also erstens, dass Gott seine weltverändernden Verheißungen erfüllt. Und zweitens, und das ist heute auch dann mein letzter Punkt, auch wenn er dir fern und groß erscheint, Gott kommt dir persönlich nahe. Auch wenn Gottes weltverändernde Verheißung, wenn Gott seine weltverändernde Verheißung erfüllt, er kommt genau dabei, wenn er sie erfüllt, dir nahe. Gott erbarmt sich wirklich persönlich. Zacharias und Elisabeth, das sind darum nicht nur irgendwelche Statisten im großen Heilsplan Gottes, die eben ihre Rolle spielen, damit das große Ganze irgendwie in die richtige Richtung läuft. Nein, so ist es eben nicht, sondern Gott verbindet ihre Geschichte mit der Heilsgeschichte. Gott zeigt ihnen persönlich seine Gnade. Also wir haben gehört, Zacharias im Zenit seiner Karriere wird endlich erwählt, um das Räucheropfer zu bringen. Er geht rein, er zündet das Opfer an, riecht, er betet und da ist schon der Engel da und sagt, dein Gebet ist erhört, dein Sohn wird ein Prophet wie Elia. Das ist doch eigentlich genial. Da kann man doch nur erschauern und vielleicht in Dankbarkeit anbeten. Aber nicht so Zacharias. Der fängt an, mit dem Engel zu reden und ihn zu fragen, ob denn das wirklich so sein kann. Ja? Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Zacharias, der betet vielleicht schon seit Jahrzehnten um einen Sohn. Und nun ist er im Heiligen. Er ist in der Gegenwart Gottes. Und urplötzlich kommt ein Engel. Ja, was braucht Zacharias eigentlich noch mehr? Ich bin alt, sagt er. Also, vielleicht ist es ein bisschen dunkel gewesen. Der Engel hat nicht gesehen, dass er schon ein bisschen älter war. Ja? Und Zacharias muss ihn jetzt auch auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Meine Frau und ich, wir sind viel zu alt. Wie soll das gehen? Woran soll ich das erkennen? Zacharias, der reagiert nicht nur mit Angst, sondern eben auch mit Zweifel. Und man fragt sich ja, warum betet Zacharias eigentlich seit Jahrzehnten zu Gott? Weil Gott vielleicht helfen kann? Oder weil Gott definitiv helfen kann, egal welche Umstände es sind? Ich bin alt. Woran soll ich das erkennen? Und der Engel antwortet ihm und sprach, Vers 19, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Der Engel erklärt ihm also erstmal, wer hier vor ihm steht. Nicht irgendein Engel, hier steht Gabriel. Die Bibel, wer drin liest, wird merken, spricht ab und zu von Engeln. Aber sie nennt eigentlich nie die Namen der Engel. Die werden auch selten beschrieben. Und das ist so, weil die Engel nicht im Mittelpunkt stehen, weil die Engel nicht angebetet werden sollen. Es soll kein Engelkult entstehen. Aber zwei Engel werden dann doch mit Namen genannt. Michael und Gabriel. Warum? Weil sie so wichtig sind. Und das heißt, wenn du einen von den beiden triffst, dann geht es wirklich um eine wichtige Sache. Das ist eine große Sache. Ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott. Du hast zu Gott gebeten. Gott hat dein Gebet erhört und hat mich gesandt, um dir das jetzt zu sagen, um dir die Antwort zu geben. Und nachdem der Engel Zacharias das erklärt hat, sorgt er jetzt erstmal dafür, dass Zacharias nichts mehr sagen kann. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du mein Wort nicht glaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Also nicht irgendwann, sondern zum rechten Zeitpunkt. Das heißt eigentlich, Zacharias bekommt hier sein Zeichen. Es ist zwar auch eine Strafe, ein Gericht, aber es ist auch ein Gnadenzeichen. Es ist ein Gericht, weil es Stummheit ist, aber es ist Gnade, weil es begrenzt ist. Und vor allem kann Zacharias jetzt tatsächlich spüren, dass Gott sein Wort hält. Und all das wird wahrscheinlich eine ganze Zeit lang gedauert haben, da im Heiligen. Und das Volk draußen wird sich nur langsam wundern, Mensch, wo bleibt eigentlich dieser alte Priester? Und letztendlich kommt er dann doch heraus, in Vers 22 steht, als er herauskam, konnte er nicht mit ihm reden und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Also Zacharias konnte den Segen nicht mehr richtig erteilen, aber wir hören dann weiter, dass er seinen Dienst doch zu Ende tat in dieser Woche und dann nach Hause ging in sein Städtchen und tatsächlich ist passiert, Vers 24, nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Elisabeth ist also nicht irgendwie einfach so schwanger geworden wie Maria später durch den Heiligen Geist, sondern Gott benutzte den natürlichen Weg. Ja? Zacharias ging erst nach Hause und dann nach ein paar Tagen wurde sie schwanger. Und es war dennoch ein großes Wunder. Es war das Eingreifen Gottes. Elisabeth, die weiß das. Und Lukas berichtet uns dann ihre Reaktion. Da steht, und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, jetzt Vers 25, so. Und das so heißt also auf diese Art und Weise. Also, weil ich jetzt schwanger bin, hat der Herr an mir in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Was hat Elisabeth 5 Monate lang gemacht in ihrem Haus, ohne rauszugehen? Ich nehme mal, sie hat alles für das Kind vorbereitet, aber sie hat sicherlich vor allen Dingen, das lesen wir hier, Gott gelobt für das Kind. Vielleicht auch dafür, dass ihr Mann ein bisschen ruhiger geworden ist für ein paar Monate, aber vor allen Dingen natürlich, dass sie schwanger geworden ist. Wir müssen wissen, dass wenn man kein Kind hatte, das hatte ganz schlimme Folgen. Das hatte vor allen Dingen materielle Folgen. Ja, ein Sohn war damals die Altersvorsorge. Wer keine Kinder hatte, keinen Sohn hatte, der im Alter versorgen konnte, der stand da. Aber was vielleicht noch viel schlimmer war, das waren die Folgen für den Ruf von Elisabeth. Sie wurde verachtet. Kinder, das war ein Zeichen von Gottes Gnade. Gott schenkte Kinder. Wer keine Kinder hatte, klar, das muss ein Zeichen sein von Gottes Strafe. Und sicherlich werden die Frauen getuschelt haben, Mensch, vielleicht ist die gar nicht so fromm, wie die immer zu sein scheint. Ja, wer weiß, was Elisabeth getan hat oder Zacharias. Sie wurde von Menschen verachtet. Aber Gott hat sie erhört. Und wir haben ja auch gemerkt, dass Gott ihre Bitte nicht sofort erfüllt hat. Sie wird sicherlich schon viel früher um ein Kind gebetet haben. Und dann sehen wir, Gottes Antwort auf unsere Gebete, die kann immer drei Möglichkeiten ausfallen. Ja, nein oder später. Und hier war es eben später und dieses später kam schließlich. Der Bericht endet hier mit dem Lobpreis der Elisabeth und hier endet eigentlich auch meine Predigt. Und wir haben gesehen, es ist eine wunderbare Geschichte. Gott hat sich über sie erbarmt, hat Elisabeth ein Kind geschenkt. Und dieses Kind wird ein Prophet, ja, so der Prophet, den Malachi angekündigt hat. Und dieses Kind wird später den ankündigen, der Rettung und Leben, ja, der Frieden mit Gott bringen wird, Jesus Christus. Und durch diese vielen alttestamentlichen Parallelen und Zitate wird diese Verbindung unterstrichen zum Alten Testament, zu Gottes Heilsgeschichte, die er schon mit den Patriarchen begann, die er durch diese schlimme Zeit der Richter führte, über die Wegführung bis darüber hinaus. Gott blieb seinem Volk treu. Gott erfüllt seine weltverändernden Verheißungen. Das war mein erster Punkt. Und wir dürfen uns auf ihn verlassen. Wir dürfen ihn beim Wort nehmen. Gott fordert uns dazu auf, ihn beim Wort zu nehmen. Und das dürfen wir machen und das müssen wir machen, auch in der Adventszeit, in der wir jetzt leben. Jesus Christus hat seinen Jüngern verheißen, wiederzukommen in Macht und in Herrlichkeit. Er hat sein Wort gegeben und dieses Wort wird er erfüllen. Auch wenn Christen jetzt schon seit knapp 2000 Jahren darauf warten. Auf ihn ist Verlass. Und deshalb sollen wir eben nicht in gemütlicher Adventlichkeit versacken, sondern wir sollen wachen. Wir sollen bereit sein. Und wenn du Jesus kennst, wenn du auf ihn vertraust, wenn du an ihn glaubst, dann bist du bereit. Und dann hast du auch Grund zur Freude. Wie Zacharias und Elisabeth. Und wahrscheinlich auch wie die vielen Menschen, die sich gefreut haben, als sie dann hörten, was ihm Johannes ankündigt über den Messias. Und jetzt kommt es, wir haben nicht nur Grund zur Freude, weil Jesus irgendwann wiederkommen wird, sondern wir haben Grund zur Freude, weil Christus, weil Gott in unserem Leben heute, jetzt handeln will. Gott erfüllt seine Verheißung, seine Pläne durch ganz normale Menschen. Das hat uns Lukas im Leben von Zacharias und von der Elisabeth gezeigt. Natürlich sehen wir, wie Gott seine Heilsgeschichte weiterführt. Ja, theologisch gesehen ist dieser Bericht unheimlich wichtig. Die Brücke zwischen Alten und Neuen Testament wird geschlagen. Wir sehen hier, wie alles haargenau zusammengehört, was von Gott geplant ist. Aber wenn wir den Bericht genau betrachten, dann merken wir, dass hier keine dogmatischen Schlüsselsätze ganz fein formuliert werden, sondern dass es die ganze Zeit eigentlich um dieses ältere Ehepaar Zacharias und Elisabeth geht. Um ganz normale Menschen mit ihren Sorgen und Nöten. Und wir dürfen sehen, wie Gott diesen beiden Menschen nahe kommt und sich ihnen persönlich zuwendet, wie er ihnen seine Gnade schenkt. Das war der zweite Punkt. Gott erfüllt seine weltfernen Verheißungen und kommt dir dabei persönlich nahe. In Jesus Christus ist Gott uns allen nahe gekommen. In ihm hat er sich allen Menschen gnädig zugewandt. Gott handelt eben nicht entfernt von uns, vielleicht nur mit dem Großen der Geschichte, sondern Gott will tatsächlich jedem von uns nahe kommen, um uns zu helfen. Er will unsere Sünden vergeben, ja, er will unsere Schmach wegnehmen. Und das Tolle ist, wir dürfen auf seine Zusagen vertrauen, wir dürfen uns fest darauf verlassen. Er hält an seinen Verheißungen fest. Und das haben wir hier an Johannes gesehen und das dürfen wir umso mehr sehen an dem, was Jesus für uns am Kreuz tat. Und das werden wir sehen, wenn Jesus irgendwann in Macht und Herrlichkeit wiederkehren wird. Amen. Und der Gott, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Thank you.